Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen im Johannesevangelium. Johannes Kapitel 12, ein Vers daraus haben wir eben schon gehört am Anfang des Gottesdienstes. Johannes 12, die Verse 20 bis 28 möchte ich lesen. Vor allem geht es um 20 bis 26, aber wir lesen mal bis Vers 28. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Amen. Diese Predigt überschreiben, das war, glaube ich, in der Basisbibel die Überschrift des Abschnitts, das fand ich treffend, die Stunde der Entscheidung. Die Stunde ist der Entscheidung. Das ist jetzt nicht die Kommunalwahl gemeint, sondern diese Stunde, die Zeit, die jetzt gekommen ist, von der hier die Rede ist. Und das ist ein bisschen merkwürdig in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte ein bisschen merkt. Man darf das ruhig mal sagen, auch wenn man die Bibel liest, dass man manche Geschichten ein bisschen merkwürdig findet auf den ersten Blick. Und sie ergeben dann, wir verstehen es dann mit der Zeit, manchmal schneller, manchmal langsamer, manches verstehe ich bis heute nicht, aber es ergibt dann schon Sinn. Hier tauchen Griechen auf und irgendwie ist das wichtig. Irgendwie ist das der Auslöser für Jesus, dann zu sagen, jetzt ist die Stunde der Entscheidung da. Also ich glaube, das war meine erste Bibel, da war die Abschnittsüberschriften gehören ja nicht zum Bibeltext. Ne? Das haben ja irgendwelche Verlage sich dann ausgedacht, um das ein bisschen zu gliedern. Und da war die Überschrift für diesen Abschnitt Jesus und die Griechen. Ich musste immer so ein bisschen an Asterix denken. Dachte, was, ja, die Griechen? Und dann sagt Jesus, gibt auch keine richtige Antwort. Wir erfahren auch gar nicht, ob er eigentlich mit diesen Griechen überhaupt jemals geredet hat, ob die da an ihr Ziel gekommen sind. Er antwortet, und das ist, wenn du Evangelien liest und auch wenn du als Christ lebst, ne, Jesus wird eine Frage gestellt, du hast vielleicht eine Frage an Jesus und er gibt eine Antwort. Und es ist nicht so auf Anhieb immer so ganz klar, was die Antwort mit der Frage zu tun hat. Und das ist okay, wenn man nach einer Weile merkt man, ja, das war vielleicht die Antwort auf die Frage, die ich eigentlich hätte stellen sollen. Oder die Gebetserhörung für das Gebet, was ich vielleicht besser gebetet hätte oder so. Hier werden wir auch sehen, ergibt das einen Sinn. Also hier kommen Griechen. Was sind das für Griechen? Es ist das Passafest in Jerusalem. Die Pilger kommen, fromme Juden normalerweise. Und da waren aber auch immer Leute dabei aus den nichtjüdischen Völkern, die konvertiert sind zum Judentum oder so. Halb konvertiert sind zu einer richtigen Konversion zum Judentum gehörte zum Beispiel, dass man alle Gesetze erhält, dass man sich beschneiden lässt. Und das waren Punkte, die dann manche Leute dazu geführt haben, zu sagen, naja, ich mache so mit, aber nicht 100%. Man spricht dann, sprach dann von den Gottesfürchtigen. Wahrscheinlich sind das hier gottesfürchtige Menschen aus den griechischsprachigen Ländern rings um Israel. Also sie müssen jetzt nicht aus Athen oder Korinth kommen zwingend. Aber griechischsprachige Leute, die kommen zu Philippus. Warum zu Philippus? Der Mann hat einen griechischen Namen. Vielleicht fühlten sie da so, okay, das ist irgendwie hier unser Bruder, vielleicht kann der ein gutes Wort für uns einlegen. Es wird erwähnt, dass der aus Bethsaida kommt in Galiläa. Das war wahrscheinlich auch eine eher griechischsprachig geprägte Stadt, kann man annehmen. Wie dem auch sei, sie wollen zu Jesus und sie gehen halt zu einem von diesen Bodyguards, die da drumherum stehen. Und jetzt gibt es diese interessante Kette wieder. Philippus geht zu wem? Zu Andreas und dann gehen die zusammen. Also irgendwie holt er sich da Verstärkung, weiß nicht so genau, was er von dieser Bitte halten soll oder so. Und wenn ihr im Johannesevangelium unterwegs seid, dann klingelt hier vielleicht was, so wie diese Geschichte erzählt wird. Also mir fiel dann eine Geschichte ein, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, als Jesus seine ersten Jünger beruft. Und das sind zum Teil die gleichen Leute, von denen hier wieder die Rede ist. Da ist Jesus bei Johannes dem Täufer, lässt sich wohl taufen und zwei von den ersten, der Täufer sagt, das ist das Lamm Gottes und die folgen dann Jesus nach. Und dann 1, Vers 40, einer von den Zweien war Andreas, ja, der kommt hier gleich wieder vor, der Bruder des Simon Petrus, der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden und er führte ihn zu Jesus. Dann sagt Jesus zu Petrus, du bist Simon, aber du sollst Kephas, Fels, Petrus heißen. Am nächsten Tag trifft Jesus den Philippus, ja, Andreas, Philippus, interessant, spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Dann gibt es da Diskussionen. Nathanael sagt, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Und Jesus sagt zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagt, ah, du kennst mich, interessant. Sagt uns einiges über Nathanael vielleicht, aber... Also es ist diese gleiche Abfolge hier, deshalb fiel mir das ein. Ne? Der eine geht zum anderen und sagt, guck mal, vielleicht kannst du was machen, schau doch mal. Und es sind die gleichen Leute. Was ist hier am Anfang los? Das sind die ersten Jünger, die Jesus beruft aus Israel. Das war ja sein Haupttätigkeitsgebiet. Johannes 4 ist mal davon die Rede, dass er in Samarien ist, da auch ja, Gottes Reich verkündet, Menschen anfangen an ihn zu glauben. Aber das war eher die Ausnahme. Er hat zwar von Anfang an davon gesprochen, dass er die ganze Welt im Blick hat. Also Johannes 3,16, so sehr hat Gott Israel geliebt. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Schließt Israel ein, aber die anderen eben auch, uns auch. Deshalb können wir den Vers mühelos auf uns anwenden. Aber am Anfang bleibt Jesus größtenteils in Israel, er sagt dann sogar mal jemandem, der Nicht-Juden, die zu ihm kommen, nee, ich bin aber nur zu den verlorenen Schafen von Israel gesendet und dann gibt es Diskussionen. Und so richtig bricht das ja erst auf nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, nach Pfingsten, dass seine Botschaft zu allen Völkern kommt und bis heute weiter läuft. Also, Johannes 1, ein rechter Israelit. Wir haben den Messias gefunden. Das ist der Retter Israels. Und so, das spielt sich alles in diesem Rahmen ab. Jetzt haben wir eine ganz ähnliche Situation, aber jetzt stehen hier Leute auf der Matte, die eben nicht aus Israel sind. Und denen jetzt nicht gesagt wird, nee, ihr nicht, sondern Jesus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und übrigens, noch eine Parallele in Johannes 1 sagt Jesus dann am Schluss, also ihr habt jetzt hier so gesehen, dass ich das weiß, wer du bist und deshalb glaubt ihr mir jetzt, aber ihr werdet noch viel größere Dinge sehen, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel hinabsteigen über den Menschensohn. Hier ist es jetzt so, da kommen die Griechen und der Himmel öffnet sich, es kommen keine Engel rauf und runter, aber der Vater spricht. Und sagt, ja, ich habe meinen Namen verherrlicht ich werde ihn wieder verherrlichen. Also hier passiert was. Hier sozusagen die nächste Stufe zündet, könnte man sagen. Dass die Botschaft von Jesus, die kommt in die Welt, die kommt zu allen Völkern, die bleibt nicht exklusiv für ein Volk. Und hier ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Und die Stunde ist jetzt da. Die Zeit ist jetzt da, sagt Jesus. Johannes ist das immer sehr interessant, weil oft so rote Fäden sich durchziehen durch das ganze Buch. Meine Stunde ist noch nicht da, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Habt ihr sowas vielleicht, die sich ja schon mal ein bisschen gelesen haben, habt ihr vielleicht im Ohr, gleich am Anfang, Johannes 2, und ich gehe jetzt nicht durch ganz Johannes-Evangelium durch, da ist diese Situation bei der Hochzeit in Kana und Maria, die Mutter von Jesus, ist da und sagt, hier, Junge, die haben ein Problem, kannst du mal was machen? Er hat noch gar keine Wunder getan bis dahin. Man weiß nicht genau, was die eigentlich sich so vorgestellt hat, was er da macht. Aber er gibt eine etwas schroff wirkende Antwort, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und tut dann doch das Wunder schließlich. Johannes Kapitel 7, da geht es ums Laubhüttenfest und seine Brüder tauchen auf. Also wieder die Familie, die zu dem Zeitpunkt noch nicht an ihn geglaubt haben. Später kommen sie zum Glauben an ihn, werden sollen. Der Jakobus, der dann Gemeindeleiter in Jerusalem ist, ist der Halbbruder von Jesus, schreibt noch den Jakobusbrief, Judasbrief ist auch ein Bruder von Jesus. Aber hier glauben sie nicht an ihn und sagen, sag mal, wenn du hier groß rauskommen willst, was läufst du in Galiläa rum, geh nach Jerusalem aufs Laubhüttenfest. Und dann sagt Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Also ihr seid sozusagen Teil dieses Weltsystems derzeit, meine Zeit ist noch nicht da. Und später nochmal, dann ist er dann auch, geht er doch wieder hin, wieder so ein Muster, ist auf dem Laubhüttenfest und da suchten sie ihn zu ergreifen, heißt es dann in Vers 30, also nicht die Brüder, sondern da die Obrigkeit, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Interessant. Also er war immer wieder in Lebensgefahr, so als so Prediger, der einfach die Wahrheit sagt, in so einem Setting lebt man nicht so safe. Aber es ist ihm nichts passiert, nicht weil er immer wieder Glück gehabt hat, sondern weil seine Stunde noch nicht da war. Und jetzt sagt Jesus, die Zeit ist da, die Stunde ist gekommen. Hier passiert was, merkt ihr. Und die Erwartung, die sich aufgebaut hat, bei den Jüngern, bei uns vielleicht als Lesern, ne, die kommt jetzt an einen Punkt, wo man denkt, okay, jetzt passiert irgendwas, aber was passiert jetzt? Jetzt sagt er, war schon gerade eingezogen in Jerusalem, die Masse hat ihm zugejubelt, jetzt kommen die Griechen, jetzt kann man sagen, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt gehen wir mal den Statthalter im Palast besuchen oder so mit, keine Ahnung, Fackeln und Mistgabeln oder irgendwas passiert, ich mache jetzt ein großes Wunder hier auf dem Tempelplatz. Und dann erklärt Jesus, wie sein Weg aussieht. Und sagt diesen Vers, diesen Satz, den wir vorhin schon gehört haben. Wenn, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und das ist wieder so ein Satz, wo die erstmal dachten, was ist jetzt schon wieder los? Was erzählt uns jetzt von Landwirtschaft? Im Rückblick verstehen wir das natürlich, dass er von seinem Weg spricht. Dem Weg, der ihm vorgezeichnet ist, den er mit dem Vater abgesprochen hat in der himmlischen Herrlichkeit. Das war ja nicht eine Spontanreaktion, sondern das war der Plan von Anfang an. Sagt Gott zur Schlange im Paradies. Ne? Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem Nachkommen und deinem Nachkommen. Du wirst ihn den einen Nachkommen, nicht die vielen Nachkommen, sondern den Samen, den Nachkommen der Frau in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und die Stunde ist gekommen. Jesus kommt und er geht diesen Weg bis ans Kreuz. Und er gibt sein Leben für jeden Einzelnen von uns, von euch, von den Menschen, die nicht hier sind, die ihn noch nicht kennen, die noch nicht mal nach ihm fragen. Er hat es für uns getan, als wir nicht nach ihm gefragt haben. Und was passiert da? Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste. Das ist Jesus. Also, der wusste, was Sünde ist, aber nicht aus eigener Erfahrung. Das eigene Sündigen. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der, der von keiner Sünde wusste, der absolut heilig war, absolut rein, der wird zur Sünde gemacht. Also krasser kann man es nicht mehr ausdrücken. Und die Folge ist, wir werden, nicht nur wir schlüpfen dann so halbwegs durch, sondern wir werden zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ja. Jesus zieht unsere Sünde an, er nimmt das auf sich und dafür kriegen wir seine Gerechtigkeit. Das heißt nicht, wir machen sofort alles richtig, aber wir stehen so vor Gott im Gericht, als wenn wir so gerecht wären wie Jesus. Und der Vater sieht dich an und sagt, vollkommen rein. Und dann kannst du dir nichts drauf einbilden, aber ja, du kannst eigentlich nur Jesus anbeten. Andere Reaktion gibt es gar nicht. Der am Kreuz, am Baum hing, am Holz, heißt es im Gesetz von Mose, der ist verflucht. Ist ein bisschen seltsam da an der Stelle. Deshalb haben fromme Juden gesagt, ja, der kann ja nicht der Messias sein, der da an diesem Kreuz angenagelt ist. Aber das war genau wiederum der göttliche Plan. Jesus hat den Fluch, der ausgesprochen war über der Sünde, erduldet, damit wir frei sein können. Damit wir rein vor Gott sein können. Und damit wir dann auch anfangen können, in dieser Gerechtigkeit zu leben und sie auch zu tun. Das ist dann die Folge. Ja? Er geht diesen Weg. Er lässt sich in die Erde legen, wie das Weizenkorn, das stirbt, damit wir dieses Leben haben. Und er stirbt wirklich. Und es ist ein brutaler Tod. Und es ist kein leichter Weg. Also Jesus ist da nicht rangegangen nach dem Motto, na, ich weiß ja schon, es ist ja nur für 2,5 Tage und ist nicht so schlimm. Nein, er trägt den gesamten Fluch der Sünde der gesamten Menschheit. Und er sagt hier, Vers 7, deshalb habe ich 27, 28 dazugenommen, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Das ist eigentlich das, was seine menschliche Tendenz ist. Das ist hier bei Johannes sozusagen die Kurzfassung von dem, was in den anderen Evangelien ausführlicher erzählt wird, in Gethsemane, wo Jesus betet vor seiner Verhaftung und sagt, Vater, wenn es möglich ist, also wenn du irgendeinen Plan B hast, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Aber er sagt auch, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er sagt hier, doch dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Er wird dann weiter sagen, da kommen wir gleich noch zu, dass das für uns dann ein ähnlicher Weg ist, dass wir auch unser Leben aufgeben sollen, dass wir auch diesen Weg des Weizenkorns gehen sollen. Es gibt aber einen krassen Unterschied. Auch wenn du anfängst, Jesus zu folgen, gibst du dein Leben ab. Aber das ist das Leben, was geistlich gar nicht den Namen Leben verdient. Wenn wir sagen, in der Taufe gehen wir in den Tod rein. Deshalb tauchen wir unter, so wie man ins Grab gelegt wird. Ja, aber das ist das alte Leben, was eigentlich in der Rebellion war gegen Gott, was du da ablegst. Und du kriegst ein neues Leben, was Jesus Leben ist, was Leben in Fülle ist, was Leben in Freude ist. Jesus ist den Weg umgekehrt gegangen. Das Leben, was er ins Grab gelegt hat, das war ja das Leben, was er in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater gelebt hat. Der war nicht eine Millisekunde seines ewigen Lebens getrennt vom Vater. Und jetzt geht er in diese Trennung rein, in die totale Gottverlassenheit, weil er deine Gottverlassenheit und meine Gottverlassenheit annimmt. Und er wird dann am Kreuz hängen und ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da zitiert er nicht einfach gefällig einen Psalm, weil sich das für die irgendwie, ich möchte jetzt mal einen Psalm lesen oder so, sondern er ist in dieser Gottverlassenheit drin und das kriegst du theologisch nicht richtig gebacken. Ja, Gottes Sohn, Gott in Ewigkeit, wahrer Sohn, wahrer Gott, wahrer Mensch, betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da schmurgeln uns so ein bisschen ein paar Leitungen durch, wenn wir versuchen, das zu verstehen. Aber es ist das, was Jesus auf sich genommen hat. Sein herrliches Leben als Sohn Gottes in Ewigkeit ins Grab zu legen, damit du Leben haben kannst. Was für eine Hingabe. Und was für eine Katastrophe, wenn er Nein gesagt hätte. Er sagt dann ja, als der Petrus, ne, der immer irgendwie ein paar gute Ideen hat und auch andere Ideen, aber Hauptsache Ideen, mit dem Schwert ankommt und da anfängt rumzuhacken, sagt, meinst du nicht, dass ich meinen Vater fragen kann? Und er, wie viel? 12 Legionen, glaube ich, Engel schicken kann, um mich, also viel auf jeden Fall, um mich hier rauszuhauen. Aber dazu bin ich in dieser Stunde gekommen, sagt er hier. Und wenn er, aber der Vater hat ihn nicht gezwungen. Das war freiwillig. Er hätte jederzeit sagen können, nee, ich bin hier raus. Theoretisch. Es wäre für ihn der angenehmste Weg gewesen. Ne, er hätte auch sein überhaupt das verhindern können, dass er überhaupt verhaftet wird. Man weiß ja, wie man redet, dass die Leute einen gut finden. Es wäre aber fruchtlos geblieben, sagt er hier selber. Also Jesus hätte gute Reden halten können, gute Predigten, ein paar Wunder tun, wäre dann mit 90 irgendwann gestorben. Dann hätten wir irgendwie eine dunkle Ahnung bei Tacitus und bei Josephus, dass es da mal einen gab. Und dann gab es ihn halt irgendwann nicht mehr. Und ein paar Leute sind geheilt worden, sind dann halt 10 Jahre später gestorben. Okay. Aber es hätte nichts verändert. Aber ja, er wäre ohne Frucht geblieben, allein. Wie das Weizenkorn, was allein bleibt. Und vor allem wäre es für uns tödlich gewesen, wenn er diesen Weg nicht gegangen wäre. Weil es dann keine Rettung gäbe. Wir ewig von Gott getrennt wären. Doch, Dazu bin ich in diese Stunde gekommen, sagt Jesus. Dazu bin ich hier. Dazu bin ich in die Welt gekommen, um dir die Tür aufzumachen, um dir das Leben zu bringen und um dich einzuladen in mein Leben hinein. Was für ein Geschenk. Was für ein Retter. Was für ein Herr. Und ich erzähle hier überhaupt nichts Neues. Und vielleicht denkst du, ja, weiß ich schon. Das ist gut. Das ist gut, weil es gibt Millionen von Menschen, Milliarden, die das nicht wissen. Aber du weißt es. Spätestens jetzt. Und was für ein Geschenk ist das? Nicht, dass du meine goldenen Worte hier hörst, aber dass du von diesem Retter hörst. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Für dich selbst und für andere. Und es geht ja noch weiter, was er hier sagt. Also, die Frucht, die er bringt. Ich habe im Newsletter dazu ein bisschen was geschrieben. In Offenbarung 7 ist das die große Vision am Ende, eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen, die Jesus anbeten und den Vater. Und er ist dabei, diese Schar zu sammeln, seit Pfingsten. Ich habe gelesen, dass ein Missionswissenschaftler, die sowas irgendwie versuchen auszurechnen, nachzuzählen, das ist immer nur ein Versuch, die kamen auf 174.000 Bekehrungen am Tag weltweit. Heute. Also die Zahl ist ein paar Jahre alt, vielleicht sind es jetzt, wahrscheinlich sind es mehr. 3.500 Gemeinden, die jede Woche gegründet werden weltweit. Kriegen wir vielleicht nicht ganz so viel mit hier in unseren Breitengraden. Aber das soll uns nicht täuschen, dass dieses Weizenkorn, was in die Erde gefallen ist, nicht viel Frucht bringt. Er ist dabei, Menschen zu sammeln. Und er macht weiter. Und er gebraucht dich dabei. Wir hatten vorhin die Erinnerung, für die Menschen zu beten, die ihn noch nicht kennen. Und wir sind eingeladen, selber auf seinem Weg mitzugehen. Das ist diese etwas sperrigen Verse 25, 26. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Okay, worum geht's hier? John Piper, Pastor aus Amerika, hat formuliert, Jesus nimmt nicht nur unseren Platz ein, er gibt uns auch ein Muster. Er wird unser Stellvertreter am Kreuz, klar, das haben wir vielleicht jetzt verstanden, aber er wird auch unser Schrittmacher. Also er spurt uns ein auf den Weg, den wir selber gehen. Du kannst nicht sagen, na Jesus hat jetzt das alles gemacht, hat sich geopfert, super, dann muss ich mich nicht mehr opfern, dann was gibt's zu essen, was gibt's im Fernsehen. Das ist nicht unsere Antwort. Sondern er ruft uns ja, ihm zu folgen. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Wir haben uns da lange mit beschäftigt hier als Gemeinde und haben durchbuchstabiert, dass Jesus nachfolgen eigentlich eine andere Formulierung ist für Christsein. Oder Jüngerschaft ist so ein christlicher Fachbegriff. Der meint wieder eigentlich nichts anderes, als überhaupt Christ zu sein. Also das ist nicht optional. Das ist nicht so das Programm für die besonders Krassen. Oder als ich jung war, da war ich auch noch so voller Energie und da habe ich so Jüngerschaftskram gemacht. Nein, das ist das, wozu du berufen bist, wenn du überhaupt Christ bist. Das ist Jesus nachfolgen. Und wenn du jemandem nachfolgst, dann bist du logischerweise irgendwie möglichst in seiner Nähe. Da, wo der auch ist. Ja? Das ist jetzt nicht schwierig. Also denk dir so einen Polizeifilm, Verfolgungsjagd. Du kannst nicht irgendwo da stehen bleiben und sagen, ich verfolge den gerade. Und dann ist die Frage, wo ist er? Er ist bei Menschen, die ihn brauchen, die das zum Teil noch gar nicht selber wissen. Er ist bei Menschen, die hungrig sind und durstig, buchstäblich, materiell und geistlich. Und er ist auf dem Weg, wo er sein Leben hingibt. Und wir sollen ihm auch darin nachfolgen. Wir sind nicht nur passive Nutznießer von seiner Hingabe. Das ist ja nett, ne, dass der das macht. Sondern wir sollen auch darin seine Nachfolger sein. Nicht, dass wir unser Leben, dass wir sterben, um die Sünden der Menschheit zu, und so, das ist, glaube ich, klar. Aber eben doch zu sagen, hier ist mein Leben. Das ist... Er drückt das sehr krass aus. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Also sollen wir uns selber hassen? Jetzt müssen wir gucken, wovon hier die Rede ist. Wenn du eine modernere Bibelübersetzung hast, ist das vermutlich irgendwie anders formuliert. Lieben und hassen, das finden wir bei Jesus immer wieder. Er sagt, du sollst Vater und Mutter nicht hasst. Der ist meiner nicht wert. Im nächsten Moment zitiert er die 10 Gebote, du sollst Vater und Mutter ehren. Also da ist nicht gemeint, du sollst die richtig mies finden, sondern es geht eigentlich um eine Entscheidung. Wen setzt du an die erste Stelle? Das ist eigentlich die Frage, um die es geht. Für uns ungewohnt formuliert vielleicht. Also was ist die Priorität in deinem Leben? Ist das, dass dein Leben okay ist und alles glatt läuft und dann ist auch noch ein bisschen Jesus okay? Oder wenn er da halt dazu beiträgt, dass du ein gutes Leben hast, dann nimmst du das gerne mit. Dann dient er also dir eigentlich. Ne? Oder ist er die erste Instanz und du vertraust ihm, dass er dir dann auch dein Leben segnet, nebenbei sozusagen. Also ich soll nicht mich selber wählen, sondern ihn. Ich soll nicht mich selber suchen, sondern ihn. Es ist sehr verbreitet zu sagen, ja, du musst ja aber doch erstmal dich selber lieben. Ja, jetzt will ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt viele Menschen, die mit Selbstannahme, Selbstablehnung sehr zu kämpfen haben. Deshalb hör mir gründlich zu, bitte. zu sagen, ich muss erst mal mich selber lieben und dann kann ich auch andere lieben, das ist nicht der Weg, den Jesus uns zeigt. Er sagt nicht, wir sollen uns wertlos finden, bitte. Aber er sagt, wir sollen ihn suchen. Und von ihm hören wir dann auch, dass wir kostbar sind in seinen Augen. Und dann dürfen wir es auch in unseren eigenen Augen sehen. Verstehst du? Du setzt deinen Wert nicht an die erste Stelle und sagst, okay, und dann bin ich jetzt auch bereit für Jesus. Sondern du suchst Jesus und er zeigt dir auch deinen Wert. Und er sagt, ich werde mich auch um deine Anliegen kümmern. Sorgt euch nicht, was ihr essen und trinken sollt, denn das ist doch wurscht, dann verhungerst du halt. Nein, das sagt er nicht. Sondern sorgt euch nicht, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles gegeben werden. Das ist die Verheißung. Aber die Verheißung gilt uns da, wo wir ihn suchen, wo wir ihm nachfolgen. Und ich habe das vorhin gesagt, Jesus gibt sein Leben auf, er gibt dieses herrliche Leben des Sohnes Gottes auf. Wir geben ein Leben auf, was ohne ihn nicht weit kommt. Aber wir empfangen Christus Leben, Leben mit ihm in Ewigkeit. Das ist also der Tausch könnte nicht besser sein zu unseren Gunsten. Da verstehst du. Das Selbst, das Ich ohne Jesus, das will Autonomie, das will Kontrolle, das will selber bestimmen. Und so ein bisschen Jesus, gucke ich mal, wie ich das noch unterkriege. Das gebe ich ihm. Sag, du bist mein Herr. Mein Leben gehört dir. Dir folge ich. Und ich bin bereit, anderen Menschen zu dienen. Das ist ja der Zusammenhang hier. Das soll Frucht bringen im Reich Gottes. Dass du nicht sagst, okay, Hauptsache, ich komme auf meine Kosten. Und wenn ich noch was übrig habe, dann, sondern Jesus, hier ist mein Leben, nimm es und mach was Herrliches daraus, was ich mir nie ausdenken könnte. Und nochmal, die Folge davon ist nicht Auslöschung. Wir sind nicht Buddhisten oder das Selbst wird nicht, geht nicht auf im Meer des Universums oder sowas, sondern du wirst so sehr du selbst, wie du es noch nie warst. Weil Gott dich zu dem macht, als der er dich geschaffen hat. Als der er dich schon immer haben wollte. Das ist das, das arbeitet er noch wie ein Künstler. Das arbeitet er immer mehr raus in dir, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Und es wird herrlich. Und es wird Segen bringen, es wird Frucht bringen für andere. Weil du dann bereit sein wirst, eben auch Schritte zu gehen, zum Beispiel 1 Milliarde Menschen, die nicht wissen, wer Jesus ist, haben wir einige Leute hier unter uns, die konkret in der Vorbereitung sind, zu sagen, ja, wie können jetzt die nächsten Schritte ausgehen, dass ich diesen Menschen diene, dass ich ihnen die Botschaft von Jesus bringe. Und jemand anders ist berufen in seine Nachbarschaft, in dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Menschen, die sich für christlich halten, aber eigentlich nie in der Tiefe verstanden haben, wer Jesus ist, seine Liebe weiterzugeben. Und eben nicht ihrer eigenen Respektabilität dienen. Also ne, wenn ich jetzt hier zu fromm werde, dann finden die mich irgendwie ein bisschen seltsam. Sagen, ja, okay, dann ich bin ja auch seltsam. Aber ich gebe die Liebe von Jesus weiter. Das ist der Weg, auf den er dich ruft. Das ist der Weg, den er selber gegangen ist. Er hatte viel mehr zu verlieren als ich oder als du. Und er ist ihn gerne gegangen, weil er dem Vater gehorsam sein wollte, weil er den Vater liebt und weil er dich liebt. Und er ruft dich, auf diesen Weg ihm zu folgen, den Vater zu lieben, Menschen um dich herum zu lieben. Wie war das in dem Lied, was wir gesungen haben? Wenn du dich hingibst, um diese Welt zu retten, so will I, dann will ich das auch tun. Ich habe das Ganze genannt, die Stunde der Entscheidung. Für Jesus entscheidet es sich. Er geht diesen Weg. Der Vater bestätigt ihn. Er stellt sich zu ihm. Wir haben das letztes Mal gehört. Das Wort bei der Taufe. Ne? Das ist mein geliebter Sohn. Und dann ist die Frage, ja, folgst du? Was ist dein Weg? Was ist dein nächster Schritt? Wir sind gerufen, Jesus zu folgen. Und wenn man geht, dann macht man vielleicht, dass du es mal ausprobiert, zu gehen. Dann gehst du immer so einen Schritt und dann noch einen Schritt und dann noch einen Schritt. Das ist nicht kompliziert. Und die Frage ist nicht, was machst du in 10 Jahren? Da kann man auch mal drüber nachdenken, was sind langfristige Ziele für dich. Aber was ist jetzt der Schritt, den du gehen sollst? Und vielleicht ist das der Schritt, schlicht Jesus zu ehren, ihn anzubeten, ihm zu danken dafür, wer er ist, was er für dich getan hat, was er für diese Welt getan hat. Vielleicht hast du es tiefer begriffen, ergriffen in diesen Minuten und du sagst, ich gebe dir da meine Antwort. Ich sage, wow, du bist ja noch viel großartiger, als ich es bisher verstanden hatte. Das kann ein Schritt sein. Auch zu überlegen, zu fragen, wem kann ich davon weitersagen? Mit wem soll ich das teilen? Und dann ist vielleicht ein Schritt auf diesem Weg dran, ihm nachzufolgen. Und Jesus, du rufst mich. Und vielleicht gibt es Dinge, die weißt du schon längst. Da weißt du schon, dass er dich aufgefordert hat, einen konkreten Schritt zu gehen, eine bestimmte Entscheidung, wo es um deine Zeit geht, wo es um dein Geld geht, wo es um Beziehungen geht, wo es um deine Berufsplanung geht, Ausbildung. Und dann ist vielleicht jetzt an der Zeit, diesen Schritt zu gehen, die Sache klarzumachen. Oder ihn zu fragen, was möchtest du jetzt? Aber manchmal kriegen wir dann eine Antwort, die uns nicht so gefällt, dann fragen wir vorsichtshalber weiter. So, wenn Mama hat Nein gesagt, dann frage ich mal Papa. Das funktioniert nur nicht, weil du kriegst dann immer die gleiche Antwort. Also, was ist der nächste Schritt? Und vielleicht ist das für dich der Schritt, überhaupt Ja zu sagen. Vielleicht bist du schon länger dabei oder ja irgendwie auch dabei, aber du hast nie wirklich Ja gesagt zu Jesus. Sagen, ja, ich will das, dass dieses Leben, was du zu schenken hast, dass du es mir schenkst. Ich will das empfangen. Ich gebe dir mein Leben. Mach was draus. Verherrliche du dich in mir. Ich will, dass du Herr bist über mein ganzes Leben, solange wie ich lebe und in alle Ewigkeit. Vielleicht hast du ihm das noch nie gesagt. Dann kann jetzt die Stunde der Entscheidung für dich sein. Ich lade uns ein, dass wir im Moment still sind und du hinhören kannst. Gott, was hast du jetzt? Was ist der Schritt, den ich jetzt gehen soll? Und dann kannst du eben in der Stille oder auch laut deine Antwort geben. Ich werde beten und du hast Gelegenheit, auch deine Antwort zu formulieren.